Und dann schlagen wir miteinander auf, 2. Mose 2 bis 4. Und ich lese uns zum Beginn von 2. Mose 2, die Verse 1 bis 10. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und still es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, gemeint dürfte schlicht sein, alt genug, dass es abgestillt wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Israel schmachtet unter der Knechtschaft und dem versuchten Völkermord des Pharao. Wir erinnern uns an den letzten Sonntag, nachdem die hebräischen Hebammen sich geweigert hatten, am Mord am eigenen Volk mitzuwirken, rief der Pharao das ganze ägyptische Volk zum Genozid an den Israeliten auf. Jeder männliche Nachkomme sollte aufgespürt und in den Nil geworfen werden, und dort würden sich die Nilkrokodile über jeden weiteren Appetit haben freuen. Lange schon dauert dieser Zustand und Gott scheint wegzusehen und zu schweigen. Wir reden hier mindestens ja von einem Zeitraum von, ja, ohne weiteres von 100 oder auch mehreren 100 Jahren. Es ist nicht ganz klar, auch am letzten Sonntag hatte ich darauf hingewiesen, wie lange Israel geduldet und in Frieden in Ägypten leben konnte und wann das Ganze dann in Feindschaft und Verfolgung und Unterdrückung und Mord an den Israeliten umgeschlagen hat. Aber nun beginnt Gottes Eingreifen. Es bahnt sich ganz unscheinbar an, oft durch ganz alltägliche Ereignisse. Viele Geschwister, stelle ich immer wieder fest, unterschätzen die Bedeutung des Alltags im Handeln Gottes. Gottes wunderbares Handeln ereignet sich nicht selten durch ganz banale äußere Dinge und sogar auch durch in sich sündhaftes Handeln. Wir brauchen ja nur etwa an den Verrat des Judas zu denken. Das war ohne jeden Zweifel ein sündhaftes, geradezu satanisches Handeln des Judas. Die Bibel sagt ja, nachdem Satan in ihn gefahren war, als explizit vordergründig Handeln Satans, aber es muss unmittelbar zur Vollendung des göttlichen Heilsplans für die Welt beitragen. Wir liegen völlig falsch, wenn wir von der Banalität oder gar Sündhaftigkeit des äußeren Geschehens Rückschlüsse ziehen wollen, ob Gott hier am Werk ist oder nicht. Ich dachte bei der Vorbereitung auch dran, ich wurde kürzlich gefragt, und die Frage begegnet mir immer wieder, die Entstehung des aktuellen Staates Israel seit 1948 könne doch aufgrund der Unmoral und der vielfachen Gottlosigkeit in diesem Staat unmöglich das Werk Gottes sein. Es ist zu kurz gedacht. Natürlich ist der heutige Staat Israel nicht das Ziel göttlichen Handelns, aber er ist eine Etappe auf dem Weg Gottes zu diesem Ziel. Und da gebraucht Gott alle möglichen, auch menschlich fehlerhaften und sogar satanischen Machenschaften, um dieses Ziel Schritt um Schritt voranzubringen. Und so beginnt nun auch in Ägypten die Wende zum Besseren, zum nächsten Schritt Gottes mit seinem Volk, mit einem ganz banalen und alltäglichen Ereignis. Ein Levit heiratet eine Levitin. Wir reden hier noch nicht vom Priestergeschlecht, das gab es damals noch nicht, ganz einfach von den Nachkommen des Levi. Und wohlgemerkt, wir erinnern uns zurück, jenes aggressiven und höchst sündhaften Typen, der mit seinem Bruder Simeon ein furchtbares Gemetzel unter den Bewohnern Sichems veranstaltet hatte. Aus genau dessen Nachkommen lässt Gott nun den erstehen, den er zum Wohl seines Volkes gebraucht. Dieses Ehepaar bekommt nun einen Sohn. Da die Ägypter jedem neugeborenen Buben der Israeliten nach dem Leben trachten, versteckt die Mutter den Buben zunächst 3 Monate lang. Wenn es heißt, als sie sah, dass er schön war, wir hatten ja in der Lesung Apostelgeschichte gehört, er war schön vor dem Herrn. Ich würde da fast vermuten, dass im Zusammenhang mit der Geburt schon irgendwas geschehen ist, ein Hinweis Gottes, dass Gott mit diesem Buben noch was vorhat. Speziell auch den Hinweis in der Apostelgeschichte würde ich in diese Richtung deuten. Und die Entsprechung hier zum Alten Testament. Nach 3 Monaten wird ihr die Sache zu heiß. Wir sehen daran, dass der Druck der Ägypter auf die Israeliten zu dieser Zeit wirklich dramatisch gewesen sein muss. Die Mutter überlegt sich einen Plan B. Sie bastelt einen Korb aus Schilf. Den dichtet sie mit Bitumen ab und dann legt sie den Buben hinein. Anschließend bringt die große Schwester das Schilfkörbchen zum Fluss, dort setzt sie es vorsichtig im Schilf ab. Offenbar wohnt die Familie nicht weit von einem beliebten Badeplatz der High Society. Und die Familie hat übrigens ganz wörtlich den Befehl des Pharao erfüllt. Sie hat den Buben in den Nil geworfen, in einer leicht an die Erfordernisse angepassten Weise. Seid klug wie die Schlangen. Die Schwester beobachtet nun sorgfältig, was weiter geschieht. Die Tochter des Pharao kommt zum Baden. Sie sieht das Kästchen, lässt es zu sich bringen, macht's neugierig auf. Jetzt hätte ich fast gesagt, wie Frauen so sind, aber sage ich natürlich nicht. Und sie erkennt sofort eines der Kinder der Hebräer. Sie hat Mitleid. Anstatt den angeblichen Mini-Staatsfeind zurück in den Nil zu werfen, nimmt sie ihn liebevoll auf die Arme. Da sieht die große Schwester, jetzt ist ihre Stunde gekommen, blitzschnell ist sie da, ein Findelkind braucht eine Amme und da hat sie schon eine gute Idee. Die Prinzessin nimmt das Angebot gerne an, die Schwester rennt heim, holt die Mutter, bringt sie zur Prinzessin. Die Prinzessin freut sich, dass ihr Findelkind wohl versorgt wird, übergibt das Kind unmittelbar zurück in die Obhut seiner Mutter. Die Prinzessin dürfte davon vermutlich keine Ahnung haben. Ob sie sich vielleicht gedacht hat, dass da im Hintergrund was laufen könnte, weiß ich nicht. Dumm waren die ja damals auch nicht. Aber wenn, dann macht sie mit. Macht auf mich insgesamt den Eindruck eines wohldurchdachten Plans. Und so bleibt der Bub, bis er entwöhnt ist, bei seinen Eltern. Dann aber bleibt diesen nichts anderes übrig, als ihn zur Tochter des Pharao zu bringen. Diese nimmt ihn auf als eigenen Sohn und gibt ihm den Namen Mose. Das heißt auf Ägyptisch wohl Sohn, auf Hebräisch herausgezogen. Der Name Mose taucht etwa bei Tutmosis und so weiter im Ägyptischen, auch bei den Pharaonen, immer wieder als Namenszusatz auf. Ganz typisch ägyptischer Name also. Über die knapp 4 Jahrzehnte, die Mose nun am Hof des Pharao verbringt, sein Heranwachsen, seine Ausbildung etc., berichtet uns die Bibel im Alten Testament so gut wie gar nichts, eigentlich gar nichts. Und im Neuen haben wir gerade gehört, er war mächtig in Worten und Werken, was wir auch schlussfolgern können. Da er ein rechtlicher Enkel des Pharao ist, erfährt er zweifellos eine elitäre Ausbildung. Das bestätigt auch das Neue Testament, Apostelgeschichte 7. Seine hebräische Herkunft ist ihm bekannt. Und als er 40 Jahre alt ist, macht er sich auf den Weg, nach den Brüdern seines Volkes zu sehen. Das Leben des Mose ist ja in drei Abschnitte zu je 40 Jahren gegliedert. 40 Jahre lebt er in Ägypten, wesentlich am Hof des Pharao. Dann hütet er 40 Jahre die Schafe im Midian und die letzten 40 Jahre umfassen den Auszug aus Ägypten und die Wüstenwanderung in Richtung gelobtes Land. Jetzt steht Mose am Ende seines ersten 40-jährigen Lebensabschnitts. Er sieht, wie seine Brüder unter der Fronarbeit leiden. Er bekommt mit, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Brüder schlägt. Und als er meint, dass ihn niemand sieht, geht er hin und erschlägt den Ägypter und verscharrt ihn. Vermutlich weiß Mose nicht nur, dass er Hebräer ist, sondern hat auch schon eine Vorstellung davon, dass er zur Rettung seines Volkes berufen ist. Ob er diesbezüglich eine göttliche Vision hatte oder das aufgrund seiner Biografie und Stellung geschlussfolgert hat, können wir nicht sagen. Jedenfalls haben wir in der Lesung Apostelgeschichte 7, 25 gehört, er meinte aber, seine Brüder würden ihn verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Also Mose hatte da ein Sendungsbewusstsein, sagen wir heute, Sendungsbewusstsein. Er sah sich berufen, seinem Volk zur Seite zu stehen, es aus dieser Lage herauszuführen. Er hat seinen Auftrag erkannt, aber er versucht, ihn in eigener menschlicher Kraft und Weisheit umzusetzen, und das muss scheitern. Am nächsten Tag geht Mose wieder hinaus zu seinen Brüdern. Da sieht er zwei von ihnen, wie sie sich in der Wolle haben. Mose denkt sicher, was für Dummköpfe. Habt ihr mit den Ägyptern denn nicht Feinde genug, die euch plagen? Müsst ihr euch noch gegenseitig an den Hals fahren? Er geht dazwischen und will den Streit schlichten. Doch statt Verständnis und Anerkennung erntet er schroffe Ablehnung. Der Schuldige wirft ihn vor, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose ist nicht nur über die verständnislose und aggressive Ablehnung durch seinen Volksgenossen schockiert, noch mehr erschreckt ihn die Tatsache, dass sein Totschlag vom Vortag bekannt geworden ist. Auch dem Pharao kommt die Sache bald zu Ohren, und dieser erkennt daran, dass Mose sich eindeutig als Hebräer und nicht als Ägypter versteht. Bis dahin lebt Mose als integrierter Fremder, angenommen und problemlos am Hof des Pharao, und wird jetzt outet er sich als nicht integrierter Fremder und wird unverzüglich und unvermeidlich als Bedrohung wahrgenommen. Und der Pharao versucht, ihn töten zu lassen. Da bleibt Mose nur die Flucht, und zwar ins Land Midian. Wir haben da eine ganz offizielle Karte, und da sehen wir eindeutig, wo Midian liegt und wo es nicht liegt. Es liegt nämlich nicht, wie viele meinen würden, und den Berg Horeb verorten, auf der Sinai-Halbinsel. Nein, der Sinai liegt nicht auf der Sinai-Halbinsel, lag er nie. Das Land Midian liegt und lag immer schon eindeutig östlich des Golfs von Akaba. Irgendwann, ich glaube, es war irgendwo zur Zeit Konstantin des Großen, mit mag das seine Mutter Helena gewirkt haben, um diese Zeit, meine ich, fing man an, das Land Midian aus welchen Gründen auch immer auf die Sinai-Halbinsel zu verlegen. Das ist völlig falsch. Die Sinai-Halbinsel gehörte damals zu Ägypten. Wenn Mose dort geblieben wäre, wäre er gar nie aus Ägypten geflohen, und Israel wäre später auch nie aus Ägypten geflohen, solange es am Sinai war. Völlig falsch, Midian ist eindeutig der nordwestlichste Zipfel des heutigen Saudi-Arabiens. Und da sehen wir nochmal auf der Karte erst seinen Fluchtweg und später auch die ungefähre Fluchtroute des Volkes Israel hinunter auf die sogenannte Sinai-Halbinsel, aber dann oberhalb des Golf von Aqaba hinüber nach dem heutigen Saudi-Arabien. Und dort liegt das Gebirge Midian, wo Mose 40 Jahre lang dann die Schafe hütet. Hier im fremden Land angekommen, setzt er sich an einen Brunnen. Bald bekommt er Gesellschaft, die 7 Töchter des Priesters von Midian kommen und schöpfen Wasser für ihre Tiere. Dann aber kommen männliche Hirten, die geben den Macho und verjagen die Mädels. Nicht so mit Mose, dem ägyptischen Prinzen, der weiß, was sich gehört, ob er noch die vornehme Kleidung eines ägyptischen Prinzen trägt und damit die Hirten einschüchtert, ob sein energisches, staatsmännisches und zu Befehlen gewohntes Auftreten ist, was er am ägyptischen Hof sicher gelernt hat. Wir wissen nicht, ob Mose auf die eine oder andere sonstige Weise diesen Flegeln beibrachte, wie man sich Damen gegenüber verhält. Jedenfalls, er verhilft den Mädels zu ihrem Recht und drängt ihre Herden. Und die unbotmäßigen Herren müssen warten, bis sie regulär an der Reihe sind. Als die Töchter nach Hause kommen, ist der Vater Reguel überrascht. Warum seid ihr heute schon so früh da? Die männlichen Hirten benahmen sich also regelmäßig als Flegel. Die Töchter klären den Vater auf, ein ägyptischer Mann hat uns heute geholfen. Der Vater ist ungehalten, fragt, ja und wo ist der? Ihr könnt den doch nicht draußen am Brunnen sitzen lassen. Seine Töchter waren es offenbar nicht gewohnt, Umgang mit einem echten Gentleman zu haben. Sie hatten ihn einfach draußen gelassen. Der Vater lässt ihn unverzüglich holen. Mose kommt, bleibt und heiratet die Tochter Zipora. So kurz und knapp berichtet uns die Bibel. Bald wird dem Paar der erste Sohn geboren. Mose nennt ihn Gershom, indem er sagt, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Im Namen Gershom steckt das hebräische Ger, hatten wir schon vor 2,5 Jahren, der Begriff für den integrierten Fremden. Verweise auf die Predigt vom 4.10.2015, der Christ und der Fremde. So zieht geraume Zeit ins Land, nämlich die nächsten 40 Jahre. Dann stirbt der bisherige Pharao, das Volk Israel stöhnt immer noch unter der Unterdrückung. Und da lesen wir schicksalsträchtige Worte in den Versen 24 und 25. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und Gott kümmerte sich um sie. 4 wichtige Verben, er erhörte, er gedachte, er sah, er kümmert sich. Es klingt nun allerdings gerade so, als hätte Gott viele Jahrhunderte vergessen, weggeschaut und kein Interesse gehabt. Allerdings hat Gott natürlich sein Volk nie auch nur eine Sekunde vergessen. Er hat nie weggeschaut. Aber es ist für uns so schön und wichtig beschrieben. Wunderbares Bild. Da gedachte der Herr, er hörte. So als säße Gott Gedanken verloren auf seinem himmlischen Thron. Plötzlich zuckt er zusammen, fasst sich an den Kopf und sagt, richtig, da ist doch noch mein Volk Israel in Ägypten. Nach gut 400 Jahren sollte ich nach denen auch mal wieder schauen. Jetzt zieht er hin, jetzt handelt er, jetzt kommt positive Bewegung ins Spiel. So wie vielleicht dieser Tage auch in die deutsche Politik. Darum wollen wir den Herrn bitten, dass er auch hier gedenkt, hinschaut, sich kümmert. Dass er sagt, richtig, da ist doch noch das Land der Reformation. Da gibt's doch mitten in Europa das deutsche Volk, nach dem sollte ich auch mal wieder schauen. Nachdem ich es jahrelang in den Fängen einer verbrecherischen Regierung habe schmachten lassen und dass er sich dann aufmacht und handelt und unser Volk von denen befreit, die es unterdrücken und zugrunde richten. In Midian beginnt das wunderbare Eingreifen Gottes erneut mit einer ganz banalen Alltäglichkeit. Es ist ganz wichtig, im Blick auf viele schwärmerische Gedanken, die heute auch ganz tief in biblischen Gemeinden sonst Einzug halten, aus welch ganz banalen Situationen heraus Gott handelt und beruft. Wir befunden uns ungefähr ums Jahr 1500 vor Christus, weit abseits von den Ereignissen der damaligen Weltgeschichte im Gebirge Midian. Dort sehen wir Mose beim Schafehüten. Eigentlich hat Mose sein Leben im Wesentlichen hinter sich. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt, also schon weit im rentenfähigen Alter. Und jetzt erst kommt die eigentliche Berufung und Aufgabe seines Lebens. Dabei ist Mose ja nicht nur vom Alter, sondern auch von seiner Biografie her bei weitem nicht mehr auf dem Zenit seines Lebens. Man könnte eigentlich sagen, er ist seit 40 Jahren eine gescheiterte Existenz. Wenn man betrachtet, was er vorher war, Prinz von Ägypten, fast 40 Jahre lang lebte er am Zentrum der Macht. Aber dann hat er sich durch eigenmächtiges Handeln hinauskatapultiert, fristet seit 40 Jahren in der Einöde ein Leben als Schafhirte, weit ab vom Schuss, aber nicht zu weit, um der Herrlichkeit Gottes zu begegnen. Und der hat mit Mose noch was vor. Und nun auch wieder ganz wichtig, dazu muss Mose gar keine großartigen Visionen entwickeln. Wenn seit Jahren und fast schon seit, glaube ich, 20 Jahren Bücher mit dem Titel Kirche mit Vision oder Leben mit Vision im Schwange sind und in vielen Gemeinden aufmerksam gelesen werden, muss man hier sagen, die sind schon vom Grundsatz her falsch und unbiblisch, wie wir hier am Leben des Mose sehen. Ganz visionslos, ohne irgendwelche Bücher von Rick Warren oder Ähnliches gelesen zu haben, ganz visionslos, wie fast jeden Tag seit rund 40 Jahren, treibt Mose die Herde seines Schwiegervaters in die Wüste hinaus. Als Weideplatz führt es ihn diesmal an den Horeb. Und mitten in diesen völlig visionslosen Alltag hinein begegnet ihm der lebendige Gott. Ich betone das aus gutem Grund mit solchem Nachdruck. Ich begegne auch immer wieder persönlich Menschen, die halten mit großem Aufwand Ausschau, wo Gott irgendwelche Aufgaben für sie bereitliegen hat. Die machen sich darüber schlaflose Nächte, lauschen in sich hinein, beschweren ihr eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen mit dieser Frage. Da muss man sagen, ihr Lieben, lebt mit Freude euren Alltag. Natürlich im Gebet und im Lesen und Hören auf Gottes Wort. Aber macht euch keinen Stress. Wenn der Herr was von euch will, der meldet sich schon. Bin ich mir ganz sicher, wenn der Herr was von euch will, der meldet sich schon. Und wenn er sich meldet, meistens deutlicher, als uns lieb ist. Nur wenn er sich meldet, dann sollten wir bereit sein zu hören und zu gehorchen. Wir halten also nochmal fest, Mose geht völlig visionslos Schafe weiden, was er seit 40 Jahren wohl täglich tut. Da allerdings sieht er auf einmal Sonderbares. Da brennt ein Dornbusch. Das für sich genommen wieder war in der sengenden Hitze Midians wohl nicht ungewöhnlich, aber dieser Dornbusch brennt, verbrennt aber nicht. Das ist wahrlich was Neues. Das will sich Mose doch genauer anschauen. Wie er sich dem Dornbusch nähert, ertönt eine Stimme aus demselben: Mose, Mose. Wie ein Soldat, nachdem der Vorgesetzte ruft, meldet sich Mose zur Stelle. Hier bin ich. Wir hören fast schon, wie er die Haken zusammenknallt. Hier bin ich. Dass hier ein Hörer ruft, ist ihm augenblicklich klar. Gott gebietet ihm, tritt nicht näher, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mit dieser Vorstellung knüpft Gott an seine Beziehung zum Volk Israel an. Er sagte Mose damit, ich bin dein Gott. Hier redet der Gott deiner Vorfahren zu dir. Ich bin der Gott deines Volkes. Und er fährt fort, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Liebe Geschwister, Gott nimmt Anteil an den Schmerzen der Seinen. Ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Allein dieses Wort wäre eine Predigt wert. Jeder, der in Nöten, Krankheit, Schmerzen ist, darf dieses Wort für sich mit nach Hause nehmen. Ich habe gesehen das Elend meines Volkes, ja, ich kenne seine Schmerzen. Darum bin ich herabgekommen, euch aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, das von Milch und Honig fließt. Allerdings betont Gott auch zweimal an dieser Stelle, Es ist ein Land, in dem im Moment noch mindestens 6 andere Völker wohnen. Aber dieses Problem ist nicht das erste, das gelöst werden muss. Erstmal muss Ägypten, Israel aus Ägypten raus. Und dazu muss noch Mose nach Ägypten zurück. Mose ist allerdings alles andere als begeistert von dieser Option. Er hat sich an sein gemütliches und stressfreies Hirtenleben in Midian gewöhnt. Ich kann ihn da bestens verstehen. Ihn trachtet nicht nach Höherem. Er sucht deshalb zunächst höflich nach einem Ausweg. Auch interessant, die ganze Geschichte dann zu sehen. Zunächst noch ganz höflich, scheinbar demütig, vielleicht wirklich, wir wissen es nicht. Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten? Im Prinzip muss ihm schon das Gewissen geschlagen haben, geht mir selber gerade so auf. Er wusste offensichtlich ja schon 40 Jahre vorher um seinen Auftrag. Er stellt sich also bewusst dumm, werden wir wohl so sagen müssen. Wer bin ich? Gott widerspricht nicht, du bist niemand, aber ich werde mit dir sein. Was für eine Verheißung, liebe Geschwister. Und Gott gibt ihm gleich noch ein Versprechen. Wenn du das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg dienen. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht um einen Versuch. Gott sagt nicht, geh hin und versuch mal Israel aus Ägypten zu führen. Schau mal, was du da beim Pharao erreichen kannst. Nein, er sagt, geh hin und tu. Wenn Gott am Werk ist, da wird nichts versucht. Da geschieht was, denn da ist vollmächtiges, göttliches Handeln. Und Gott lässt überhaupt keinen Zweifel zu. Es wird gelingen, allen Widerständen zum Trotz. Und deshalb sagt er, so gewiss ich dir jetzt den Auftrag gebe, so gewiss werdet ihr hier genau an diesem Ort, an dem ich dir jetzt begegne und den Auftrag erteile. An diesem Ort werdet ihr sein. Und dann werdet ihr euch daran erinnern, dass ich Wort gehalten habe. Mose will immer noch nicht. Er wendet ein, ich kenne ja noch nicht mal deinen Namen. Auch auf diesen Einwand lässt Gott sich ein. Er stellt sich vor mit seinem Namen, ich bin, der ich bin. So kann man den Gottesnamen Jahwe übersetzen. Ich bin, der ich bin. Eine Form des Verbs sein. Im Grunde sagt Gott damit, ich bin. Bedenkt an die Ich-Bin-Worte Jesu. Gott ist, alles andere ist nämlich nicht. Alles andere hat sein Sein nur von ihm. In der Trennung von ihm gibt es kein Sein. Deshalb sagt die Bibel auch, die Menschen, die zu ihm nicht gehören, die leben nicht, die sind tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es schwingt alles in diesem Punkt mit rein. Geht ins Philosophische, man muss da ein bisschen mitdenken, aber erst dann begreifen wir auch und dann schließt sich aber auch auf. In der Trennung von ihm gibt es kein Sein, sondern nur Nichtsein, Tod und ewige Verdammnis. Aber auch darin, in diesem Wort, liegt ja nun die Verheißung. Mose, mach dir keine Sorgen, du gehst in der Autorität des ewigen Gottes. Es kommt deshalb überhaupt nicht auf deine Begabung und Eignung an. Gott braucht nicht besonders geeignete Leute, Gott braucht hingegebene Leute, solche, die ihm vertrauen, die ihre Hoffnung nicht auf sich selbst und ihre Gaben setzen, sondern auf die Gegenwart Gottes. Gott weiß auch um die Schwierigkeiten, denen Mose begegnen wird. Er kündigt ihm das schon an. Der Pharao wird euch nicht freiwillig ziehen lassen. Nur durch eine starke Hand gezwungen, nämlich die Hand Gottes, wird es schließlich gelingen. Aber dann soll Israel reich beschenkt das Land seiner Sklaverei verlassen. Wenn er es zu Hause nochmal nachlässt, es ist zum Staunen, wie viel Gott selber in diesen Kapiteln 2 bis 4 redet. Gott selber ist der, der hier hauptsächlich das Wort ergreift. Aber so schnell lässt sich der widerspenstige Mose nicht vor den Karren des Herrn spannen. Nächster Einwand, sie werden mir nicht glauben. Sie werden sagen, da kann dir jeder kommen und behaupten, dass ihm der Herr erschienen ist. Solche Spinner kennen wir zuhauf. Geh wieder heim in die Berge, aus denen du dich verlaufen hast. Diese Worte zeigen deutlich den Widerspruchsgeist Moses. Denn der Herr hat in Kapitel 3, 18 gesagt, sie werden auf deine Stimme hören. Ein paar Verse später sagt der Mose, sie werden nicht auf meine Stimme hören. Unmittelbarer kann man dem Herrn eigentlich kaum widersprechen. Muss man erst mal bringen. Dem Herrn so fast ins Angesicht, aber ich habe bei der Vorbereitung ein bisschen geschmunzelt. Der Mose hat sein Angesicht verhüllt, hat sich so die Kapuze seines Mantels drüber gezogen, damit er die Herrlichkeit Gottes im Dornbusch nicht sieht. Wahrscheinlich fühlt er sich unter seiner Kapuze etwas sicherer und riskiert eine große Lippe. Der Herr bleibt ganz ruhig und fragt ihn, was hast du da in deiner Hand? Mose sagt, ein Stab. Der Herr sagt, dann wirf den auf die Erde. Mose tut's und im selben Augenblick verwandelt sich der Stab in eine Schlange. Der Mose springt zurück vor Schreck. Gott aber sagt, pack sie beim Schwanz. Und in dem Augenblick, in dem Mose den Schwanz der Schlange packt, wird sie wieder zu einem Stab. Dann sagt der Herr, steck deine Hand in dein Gewand. Mose tut's, steckt seine Hand in den Mantel. Als er sie wieder rauszieht, ist sie weiß vom Aussatz. Gott sagt, steck sie nochmal rein. Zieht sie wieder raus, ist sie wieder gesund. Und Gott sagt, wenn sie dir wirklich nicht glauben, dass ich dich gesandt habe, nicht einmal auf das erste Zeichen mit dem Stab, der zur Schlange wird, dann werden sie wenigstens auf das Zeichen mit dem Aussatz glauben. Und wenn sie dann immer noch nicht glauben, dann nimm Wasser des Nils, gieß es auf trockenes Land und es wird zu Blut werden. Nun sollte Mose reichlich mit Zeichen ausgestattet sein, um unverzüglich seinen Auftrag anzutreten, aber nicht mit Mose. Der ist ein äußerst widerspenstiger Zeitgenosse, der ist immer noch nicht bereit, sich Gottes Willen zu fügen. Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mensch. Jetzt achten wir mal auf seine Argumentation. Weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Wenn wir genau hinhören, ist das schon wieder sehr dreist. Er betont ja ausdrücklich, Herr, selbst seit du mit mir redest, hat sich nichts geändert. Deine Macht bei mir hat noch nichts bewirkt. Ich bin, auch nachdem du an mir wirkst und mit mir redest, so wenig redegewandt wie eh und je. Also für dein Vorhaben bin ich definitiv der falsche Mann. Vergiss das mal ganz schön wieder. Sogar von dieser Unverschämtheit lässt sich der Herr nicht aus der Ruhe bringen. Moses Ausrede gelten lässt aber auch nicht. Habe nicht ich, der Herr, den Menschen einen Mund gegeben? Kann ich sie nicht stumm oder taub, sehend oder blind machen? Geh jetzt! Ich bin mit dir und sage dir, was du reden sollst. Der Ton des Herrn dürfte an dieser Stelle etwas energischer geworden sein. Lieber Mose, jetzt reicht's allmählich. Dümmere Ausreden fallen dir wohl nicht mehr ein. Mose, sind die Argumente jetzt tatsächlich ausgegangen? Wollen tut er deshalb noch lange nicht. Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Auch eine ganz interessante Formulierung. Sende doch, durch wen du senden willst. Dein Wille geschehe, aber bloß nicht durch mich. Wir sehen, die ganzen bisherigen Argumente des Mose waren eben schlichte Ausreden. Er will den Job ganz einfach nicht. Aber jetzt wird der Herr ungehalten. Wir lesen Kapitel 4, 14 folgende. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und zugleich sehen wir aber, dass Gott alles exakt so vorher gewusst hat. Bevor er herabgefahren ist, in den Dornbusch dem Mose zu begegnen, wusste er schon, mit was für einem halsstarrigen Wicht er es da zu tun hat und hat schon alles Weitere in die Wege geleitet. Er sagte Mose, ich kenne auch deinen Bruder Aaron und ich weiß, der kann reden. Und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. In dem Moment, in dem der Herr mit Mose redet, ist Aaron schon auf dem Weg zu Mose. Bis Mose heimkommt, zum Schwiegervater, den Plan zur Reise nach Ägypten erklärt und sich auf den Weg macht, ist Aaron schon da. Sie treffen sich am Berg Gottes, dem Horeb, im Land Midian. William MacDonald bringt hierzu allerdings noch einen wichtigen Hinweis. Er sagt, Gott gibt uns keinen Auftrag, ohne uns zu diesem Auftrag zu befähigen. Gott wäre ja nicht nur mit Mose gewesen, er hätte ihm auch die Worte in den Mund gelegt. Aber weil Mose mit dem Besten, das Gott ihm geben wollte, nicht zufrieden war, muss Gott ihm das Zweitbeste geben, Aaron als seinen Sprecher. Und er erweist sich später immer wieder eben nicht nur als Hilfe, sondern auch als Hindernis. Zum Beispiel, als er das Volk Israel anleitet, das goldene Kalb zu bauen. Da spielt Aaron eine ganz, ganz unrühmliche Rolle. Die Berufung des Mose ist schon eine besondere Sache. Wir sehen ganz deutlich, Gott hat einen völlig visionslosen, völlig unvorbereiteten Mann gefunden. Mose wehrt sich mit Händen und Füßen. 5 Einwände, ich habe es heute Morgen noch mal nachgezählt, 5 Einwände bringt er nacheinander. Und die zum Teil ziemlich dreist. Gott beruft einen kleingläubigen Hirten, der aufs Maul gefallen ist, einen widerspenstigen alten Knacker von 80 Jahren. Was will er mit dem bloß anfangen? So wie viele von uns, die sich vielleicht auch fragen, was kann Gott mit mir schon anfangen? Was macht Gott bei all seinem Alter, seinen fehlenden Gaben und seiner Widerspenstigkeit doch noch zu einem Diener nach Gottes Herzen? Hebräer 11, Vers 27 gibt uns die Antwort, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ich finde, es ist eines der wichtigsten Worte der Bibel. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Das heißt, er hat sich total auf den, den er nicht sieht, verlassen. Mose lernte dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen. Wäre Mose im Gebirge Midian geblieben, er hätte diese Erfahrungen mit Gott nie gemacht. Er hätte Gottes Herrlichkeit in seinem Leben so nie erfahren. Er hätte nie zu diesem, wäre nie zu diesem Glauben gewachsen, aber er hat sich aufgemacht im Vertrauen auf Gott, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Auch wir dürfen uns aufmachen und uns von Gott gebrauchen lassen, egal wie unbegabt, alt oder schwach wir sind. Denn wir haben gesehen, Gott kann sogar widerspenstige alte Knacker gebrauchen. Amen.